Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Es ist 10 Uhr am Sonntag und das ist ja unsere Zeit, um hier bei Radio Wuppertal zu plaudern, hier im Elbertalk. Das ist unser großes Interview bei Radio Wuppertal. Eine Stunde haben wir Zeit. Heute zu Gast Hasi Hartlieb, einer der kreativsten Köpfe aus Wuppertal und Schlossherr, denn ihm gehört das Schloss Wuppertal hier in Elberfeld. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Erstmal guten Morgen, lieber Hasi. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Schön, dass du da bist.
Wunderschönen guten Morgen.
Und ich muss direkt mal festhalten, mit Abstand, nichts gegen die Leute, die schon hier waren, aber mit Abstand der bestgekleidete Interviewgast, den ich jemals im Studio hatte. Beschreib mal selber, was du da anhast.
Es ist ja Sommer und deswegen trage ich einen dunkelblauen Anzug mit gelb-weißen Blumen. Und nachdem ich eher so klassisch mit Farbe und bunten Mustern daherkommt, eine schöne dunkelblaue Weste und ein gelb-weiß gestreiftes Hemd und gelb-graue Schuhe.
Sehr schick. Ich komme ja fast schon underdressed vor hier in Jeans und Sneakern. Ist das denn Selbstdesign von dir?
Nein. Ich habe früher meine Klamotten ganz früher alle selber genäht. Dann eine ganze Zeit lang haben meine Mitarbeiter meine Outfits, die ich selber entworfen habe, gemacht. Aber seit Jahren habe ich ein paar spezielle Firmen, die einfach ganz großartig Klamotten machen und shoppe sehr gerne.
Ich wollte gerade sagen, also gibt's beides. Einmal das Design für andere, aber dann für dich selber lieber so shoppen, stöbern.
Ja.
Wie viel shoppt jemand, der so kreativ ist und so viele Klamotten auch selber herstellt?
Leider sehr, sehr viel. Ich bin shopping-süchtig nicht, aber ich liebe Schuhe. Ich habe über 180 Paar Schuhe. Fast alle von einer Marke, weil das sind die schönsten Schuhe, die es gibt, weil die in den tollsten Farben. Und dadurch, dass ich eben dann gerne schöne farbige Schuhe habe, muss ich die entsprechenden Outfits dazu ja auch haben. Und
klar,
da muss ich weiter shoppen.
Klar,
ganz einfach.
Ja. Das leuchtet mir absolut ein.
Einfach nur logisch.
Im Schloss Wuppertal, wie viel Platz nehmen die Klamotten da ein?
Das Schöne ist, dass unsere Räume alle sehr, sehr groß sind. Das heißt, mein Schlafzimmer ist ein Drittel begehbarer Kleiderschrank und der Raum ist 6x6 Meter groß. Und dann kann man sich vorstellen, da sind viele Klamotten. Viel zu viele. Das ist schon ein bisschen geisteskrank, aber es macht mir Spaß und deswegen ist es auch in Ordnung.
Hasi, eins deiner aktuellen und auch größten Projekte, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist die Musikrateshow The Masked Singer, allerdings in der Schweizer Version. Für alle, die es jetzt nicht ad hoc kennen, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, da geht es um große, ausgefallene Kostüme für Promis und diese Promis schlüpfen dann in diese Kostüme, singen und ein Rateteam muss dann eben rausbekommen, wer in diesen lustigen Kostümen und teils auch sehr aufwendigen Kostümen steckt. Hasi, wie kam es denn dazu, dass du bei The Masked Singer Switzerland gelandet bist?
Wunderbarerweise hat sich die Produktionsfirma, die in Köln sitzt, die eben auch die deutsche Produktion macht und dann die Schweizer Produktion, bei mir gemeldet und gefragt, ob ich Lust habe, die Kostüme zu machen. Das ist der Vorteil, wenn man halt so lange im Geschäft ist. Also ich bin jetzt seit 37 Jahren in Wuppertal, habe damals in Köln studiert und habe über 30 Jahre in dem Metier gearbeitet und habe glücklicherweise einen guten Namen, dass ich weltweit arbeite und noch nie Akquise machen musste. Die Leute kommen zu mir und fragen, möchtest du bitte? Und das war in diesem Fall auch so. Was mich sehr gefreut hat, das war nämlich gerade als Corona angefangen hat und da war ja sonst nichts zu tun. Und da war das sehr perfekt. 2020 habe ich die erste Staffel gemacht und wir sind jetzt in der Vorbereitung der vierten Staffel für die Schweiz.
Läuft also. Das sind ja jetzt besondere Kostüme, ich habe schon gesagt. Die sind ja sehr opulent. Dann ist es nicht einfach nur ein Kostüm, sondern es ist ja immer so ein Charakter, der damit verbunden wird. Also beispielsweise Tiere, Fabelwesen oder auch irgendwelche Gegenstände, die dann quasi zur Hülle für diese singenden Promis werden und dann irgendwie auch so ein bisschen was repräsentieren sollen. Wie entstehen da so die Ideen? Kannst du uns da mal mitnehmen? Bist du da total frei oder sagen sie zu dir, hör mal, Hasi, kannst du nicht mal irgendwie einen Trost, so wie das jetzt hier in der deutschen Staffel war, für uns machen? Wie läuft das ab?
Ja, das große Glück ist, dass sie den Trost nicht machen musste. Ich fand ihn nämlich ganz fürchterlich. Weil er eben nicht beweglich war und weil er eben auch vom Ausdruck her, das mit den Augen war ziemlich cool gelöst. Aber sonst ist es so, in der ersten Staffel hatten die Wunschkostüme. Die waren alle vom Sender im Prinzip vorgegeben. Das heißt, ich kriege dann zum Beispiel das Thema, wir wollen gerne eine Eule haben und die Eule soll eine Diva sein. Und ab dem Moment bin ich frei. Das heißt, dann mache ich Entwürfe, dann überlege ich mir eben, aus was für Materialien, was für Stoffe, was für eine Farbigkeit. Und natürlich, es sind in der Schweiz 8 Kostüme, sollen die unterschiedlich in der Form, unterschiedlich in der Farbigkeit, unterschiedlich in der Wirkung. Es ist eben fast immer ein jubidubi-plüschiges Liebhab-Kostüm dabei. Es gibt immer glamourösere Kostüme, aufwendigere Kostüme. Und ja, dementsprechend kommen die Themen vom Sender da, dass wir jetzt die 4. Staffel machen, habe ich gesagt, ich habe so viele schöne Ideen und ich habe meine Ideen direkt umgesetzt in Entwürfe und die dem Sender vorgelegt und der Produktionsfirma und die machen wir jetzt.
Hast du denn da so eine Lieblingsfigur, wenn du sagst, du bist jetzt schon in der 4. Staffel, da kommen ja dann schon einige Figuren und Kostüme zusammen, irgendwas, was dir richtig Spaß gemacht hat?
Die Frage wird ganz oft gestellt, was mein Lieblingskostüm ist. Ich habe in meinem Leben, weiß ich nicht, auf jeden Fall fünfstellige Zahl an Kostümen entworfen.
Vielleicht sollte ich die Frage dann lieber zurücknehmen.
Nein, das, das ist eigentlich immer das, wo man gerade dran ist. Weil wenn ein Kostüm fertig ist, ist es fertig. Dann wartet es auf den Auftritt auf der Bühne, in der Show, im Fernsehen, wo auch immer. Und damit ist meine Arbeit mehr oder weniger getan. Natürlich lebt das Kostüm erst, wenn ein Darsteller drin steckt, weil er tanzt, weil er singt, weil er performt. Aber dann ist schon wieder das nächste Projekt oder das nächste Kostüm da. Und jetzt gerade beim The Masked Singer, weil die halt sehr aufwendig sind, ich arbeite dann an 8 Kostümen gleichzeitig, ist es schon immer das, wo man gerade dran ist, weil da hängt Herzblut dran. Und dann ist es fertig und dann überlegt man sich ganz oft, ach, irgendwas fehlt da noch. Ah, da muss noch 2 Tonnen Strass drauf oder da muss noch eine Bemalung drauf oder. Und das macht eben gerade so viel Spaß, weil es so abwechslungsreich ist. Immer wieder was Neues. Und das aktuelle Kostüm ist meistens dann der aktuelle Favorit.
Den du wahrscheinlich noch nicht verraten darfst.
Die neue Staffel ist natürlich top secret. Welche Kostüme da entstehen werden. Wird erst, wenn die Kostüme fertig sind, ab Mitte September werden dann die Einspieler gedreht und dann entstehen die ersten Fotos und die werden dann ja so häppchenweise an die Fans und an die Fernsehzuschauer, um die neugierig zu machen, bekannt gegeben und das dauert noch ein bisschen.
Okay, dann versuchen wir uns in Geduld zu üben und man kann ja auch mal gucken, was so in den letzten 3 Staffeln dann alles so da über die Bühne gehüpft ist. The Masked Singer Switzerland ist eins deiner Projekte, aber du hast schon gesagt, du hast tausende Kostüme designt in deinem Leben, in deiner langen Karriere. Was sind das denn sonst für Projekte, an denen du arbeitest, wenn es nicht gerade irgendwelche Plüschfiguren fürs Fernsehen sind?
Das Schöne ist, ich habe Kunst studiert und Theaterwissenschaft in Köln. Und daher, weil ich eben Theaterwissenschaft studiert habe, habe ich natürlich auch nicht nur der äußere schöne Schein, sondern auch die Inhalte von Shows oder von Theater. Und daher bin ich eben auch Autor, Regisseur und schreibe Stücke. Und eins meiner, mein Leben auf jeden Fall am meisten bereicherndes Projekt war, 7 Shows für Katar zu schreiben. Also Katar in der Wüste, da wo die WM war, dieses entgegen der Berichterstattung in Deutschland, großartige Land, wo man als homosexueller Mann auch sehr, sehr gut leben kann, weil ich habe nämlich ein Jahr da sehr, sehr viel Spaß gehabt und habe die Shows geschrieben und dann auch ausgestattet, die dann dort in der Mall auf die Bühne gekommen sind. Das war spektakulär. Wir hatten 10 Tänzer, 6 Akrobaten, 5 Sänger auf einer großen Rundbühne mit einem großen Hubpodest. Die Leute sind praktisch in der Mitte der Bühne aus dem Boden gekommen mit Hängepunkten und fliegenden Nummern und Luftakrobatik. Und das war spektakulär, weil ich da eben die Geschichte erfinden konnte. Was passiert wo ist der rote Faden in der Show und wie sehen die Leute aus? Das war wirklich so aus dem Vollen schöpfen. Und in der Art habe ich in meinem Leben eben mehrere Shows gemacht. Die allergrößte Show, die ich jemals gemacht habe, war 2000 auf der Expo für den Weltpartnertag für die Preussack, jetzt TUI. Mit 187 Kostümen, 46 Darstellern, einer 30 Meter Rundbühne, 4 Laufstegen auf 25 Metern, Bungee-Jumpern, die aus der Decke, also aus der Hallendecke in der Preußer Arena gekommen sind. Das war schon das spektakulärste, größte Riesenprojekt, was ich jemals gemacht habe. Das war Cirque du Soleil hoch 10. Das war sehr spektakulär.
Bei mir ist Hasi Hartlieb. Hasi, du bist ja auch Schlossherr seit 2009. Du lebst mit deinem Mann auf Schloss Wuppertal. Schloss Wuppertal, das ist eine Villa aus der Gründerzeit im Hansaviertel. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du in diesem Schloss gelandet bist?
Damals war es noch kein Schloss, weil, wie gesagt, es ist eine industriellen Villa. Aber im Volksmund, bei den Menschen, die da leben, hieß es Schloss Wuppertal. Wir haben es gekauft und als wir dann mit den Hunden im Kaiser-Wilhelm-Hain oben in dem Park spazieren, sagten viele von den anderen Hundebesitzern, wir sehen euch jetzt jeden Tag, wohnt ihr jetzt hier? Und dann haben wir gesagt, ja, unten in der Weißen Villa. Und die Leute, aber nicht im Schloss, oder? Ja, und daran hat sich dann eben eingebürgert, dass das Schloss Wuppertal geworden ist. Das liegt daran, dass mein Mann vor inzwischen 40 Jahren das Haus irgendwann entdeckt hat beim Fahrradfahren. Und sie gedacht hat, so ein Haus steht in Wuppertal, es passt ja besser an die Côte d'Azur oder an Comersee. Und fand es so wunderschön, ist einmal im Jahr da vorbeigefahren, ohne mir irgendwas davon erzählt zu haben. Und jetzt vor inzwischen 13 Jahren stand es dann zum Verkauf. Das hat er dann auch gesehen, weil er mit dem Hund wieder spazieren war. Ich war da gerade in Wien und dann kam, dann habe ich eine Fernsehsendung gemacht, Mieten, Kaufen, Wohnen und war dann in der Foodica Villa in Brill als potenzieller Interessent. Also ich wurde da sehr gut für bezahlt. Ich war nicht wirklich Interessent. Und als der Dreh vorbei war, habe ich meinen Mann angerufen, kannst du mich bitte abholen? Du musst dir vor allem diese Wohnung anschauen, diesen Traum. Und dann hat er mir erzählt, dass sein Lieblingshaus zu verkaufen ist. Da habe ich es erst erfahren. Dummerweise sind wir da hingefahren, haben es angeguckt. Ich hatte einen mittelschweren Herzinfarkt, als ich vor dem Haus stand. Ich dachte, oh mein Gott, das ist ein Traum. Und habe dann direkt einen Termin mit dem Makler gemacht, um es anzugucken. Nicht um es zu kaufen, sondern weil es von außen so schön ist. Und der Makler am Telefon sagte, es ist von innen noch schöner. Und dachte ich, das müssen wir uns angucken. Und sind dann eigentlich als nicht wirklich Interessenten, sondern nur Neugierige zu dem Termin gefahren, um das anzugucken. Und ich war 30 Sekunden in dem Haus und stand in unserem kleinen Wohnzimmer, das 19,8 Meter lang und 6 Meter breit ist, unter einer 5 Meter hohen Gewölbedecke voller Jugendstilstuck und mit Marmorintarsiensäulen und wunderschönen 1,20 Meter, 1,50 Meter Durchmesser großen Jugendstil-Leuchtern, die in diesem Saal hängen. Und habe zu meinem Mann gesagt, ich glaube, da möchte ich wohnen. Und dann hat er gesagt, ruhig, Brauner. Und 3 Tage später war klar, dass dieses Haus uns gefunden hat und dass wir das haben müssen. Und zu der Zeit hatten wir ein bisschen Geld über und eine sehr nette Bank im Hintergrund und haben es gekauft und sind jetzt sehr, sehr glücklich, seit 13 Jahren, bald 14, da leben zu dürfen.
Ja, wie lebt es sich denn so? Das fragen sich ja wahrscheinlich viele, die vielleicht ähnlich wie dein Mann da auch seit Jahren vorbeigehen und sich vielleicht genau die gleichen Gedanken machen. Wie ist es denn jetzt, da zu wohnen?
Großartig. Wir haben unser Schlafzimmer in der ersten Etage und das Foyer ist 9 Meter hoch mit einer großen gewundenen Holztreppe mit einem großen Löwenkopf. Und wenn ich nachts aufstehe und noch in die Küche gehen will, ist es relativ weit. Es dauert, weil es ist alles sehr großzügig. Aber ich laufe die Treppe runter und komme mir dann immer vor wie Lady Violet aus Downton Abbey. Ja, so ähnlich ist das schon. Jetzt sind wir schon so lange da und trotz alledem ist entdeckt man permanent wieder irgendwie einen anderen Winkel der Räume, weil es ist halt alles mit Original-Jugendstilstück. Wir haben überall die Original Bleiglasfenster mit wunderschönen Jugendstilornamenten, geätzte, geschliffene Fenster in der Küche mit Jugendstilornamenten. Also es ist nichts kaputt gegangen im Krieg, die Originalböden sind drin. Es ist einfach ein Traum, das ist einfach wunderschön. Ich sitze manchmal da und gucke einfach wirklich nur, nicht Löcher in die Luft, sondern gucke mir diese Räume an und sage, wie viel Liebe und wie viel Detailverliebtheit in dieser Zeit in die Bauten gelegt worden ist und genieße das.
Kann ich voll nachvollziehen. Viele wahrscheinlich auch, die ja vielleicht mal gucken wollen. Es gibt ja auch zum Beispiel Veranstaltungen bei euch im Haus. Also wie offen seid ihr da für die neugierigen Menschen aus Wuppertal oder vielleicht noch weiter weg?
Genau deswegen gibt es eben wieder zwischendurch mal einen Tanz in den Mai, Halloween-Party. An Weihnachten gibt es an den Sonntagen auch einen Weihnachtsmarkt. Da gibt es dann lecker Bratwurst und Glühwein und lecker selbstgebackenen von den Schlossherren, selbstgebackene Kuchen. Und ein bisschen was Glitzerndes, was man sich an den Baum hängen kann, was man dann auch kaufen kann. Und vor allem eben die Räume zu sehen. Das war die Idee, nachdem wir das Haus damals gekauft haben. Habe ich gesagt, wir machen jetzt jede Woche ein Dinner und jedes Wochenende eine Party. In den ersten 3 Jahren hatten wir so gut wie gar keine Gäste, weil wir so viel gearbeitet haben und selten da waren. Und nach 3 Jahren habe ich dann gesagt, wir müssen dieses Haus öffnen. Das ist so wunderschön. Weil wir es natürlich auch mit wunderschönen Antiquitäten und mit ganz viel Liebe renoviert und eingerichtet haben. Und man kann es zu zweit gar nicht genug genießen, diese Schönheit. Und sowas ist, finde ich, da, um das zu teilen. Und deswegen haben wir dann mit Genusssalons angefangen und dann eben die Türen geöffnet und unsere Nachbarn, unsere Freunde. Und daraus sind immer mehr geworden. Es hat sich rumgesprochen. Inzwischen gibt es eben eine große Gruppe von Stammgästen, die einfach happy sind, wenn wir so Nachbarschafts- oder Open House machen. Also wir sind keine Veranstaltungslocation, wir sind ganz normales Privathaus und wir öffnen dann einfach unsere Türen, um mit Menschen lecker Kaffee zu trinken oder Party zu machen. Und da sind eben alle möglichen Leute, auch Leute, die noch nicht da waren und die man noch nicht persönlich kennt. Man kommt nach Schloss Wuppertal als Gast und geht als Freund. Das ist so unser Motto.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Hasi Hartlieb ist hier, Kostümdesigner aus Wuppertal und auch Schlossherr. Hasi, ich habe ja gerade schon gesagt, das Wetter ist ja heute sehr sommerlich, also jetzt nicht so mega sonnig, aber immerhin warm. Wie genießt du denn so einen Mini-Sommer in Wuppertal?
Ich genieße grundsätzlich jede Jahreszeit. Ich liebe den Winter, ich mag es total, wenn es kalt ist. Ich liebe den Sommer. Meine Lieblingszeit ist schon definitiv der Herbst, wenn alles so wunderbar farbig wird und die Bäume sich einfärben und dann gerade es ein bisschen früher dunkel wird und diese schöne Abendstimme und die blaue Stunde im Herbst. Aber ich mag auch den Frühling. Ich mag eigentlich alle Jahreszeiten und bin eigentlich nicht so ein Hitzetyp. Also ich finde, alles über 25 Grad ist ein persönlicher Angriff, ein Angriff auf eine persönliche Wohlfühlzone. Aber kenne auch Zeiten, wo es richtig heiß war, denn ich habe einen Sommer am Golf zugebracht und da waren es 60 Grad. Und da merkt man schon, was Wärme
ist. Zu Hause ist hier in Wuppertal, aber das war nicht immer so. Ich habe gelesen, korrigiere mich gerne, dass du geboren wurdest in Augsburg, das ist ja nochmal weiter weg, dann viele Jahre verbracht hast in Köln und dann hat es dich dann tatsächlich nach Wuppertal verschlagen. Zwischendurch hast du dann aber auch mal Abstecher gehabt, ganz woanders. Berlin, Paris und Katar hast du ja auch eben schon angesprochen. Über den letzten Punkt können wir gerne sprechen, weil das eigentlich ganz interessant ist. Du hast eben in einem Nebensatz gesagt, Katar hast du ein Jahr lang als Wohnort positiv empfunden. Und die Berichterstattung, auch gerade zur Fußball-WM, die war ja durchaus kritisch. Wie hast du die Lebenssituation vor Ort wahrgenommen? Nimm uns mal mit in dein Leben.
Natürlich hatte ich den großen Vorteil in Katar, eigentlich geplant für 3 Monate, um die Shows, die wir in Deutschland geschrieben haben und die Kostüme gemacht haben und vorbereitet haben, da auf die Bühne zu bringen. Da ist dann insgesamt ein Jahr draus geworden, zu meinem großen Glück. Und ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich da als Europäer hinkam, der einen guten Job hat, der eben auch gut bezahlt ist und eine gute Wohnsituation hatte. Hab aber in diesem Jahr glücklicherweise nicht nur andere Experts, also Menschen von außerhalb, die dort arbeiten und katarische Sheikhs und andere arabische Geschäftsleute kennenzulernen, sondern eben auch die Menschen, die dort sauber machen, die ganzen Driver, also die Taxifahrer und privaten Chauffeure, die es dort gibt und der Typ bei mir im Fitnessstudio, in meinem Compound, also in der Villen, eingezäunten Villen-Area, wo es einen Pool gibt und der Pool-Cleaner und die Jungs, die da in den Restaurants gearbeitet haben, die dann alle auch meine Freunde wurden. Ich habe so ein Weekly-Dinner gemacht und dann eben vom milliardenschweren Shake bis zu den Pool-Cleanern oder Zimmermädchen, die zu dem Essen eingeladen und die Tänzer, die in der Show beteiligt waren. Also immer eine ganz bunt gemischte Gruppe und das war immer ganz, ganz wunderbar, weil sie sich toll verstanden haben. Das ist natürlich ein völlig anderes Ding in Katar. Die ganze Gesellschaft ist anders, das ganze Leben ist anders. Es gibt aber da eben nicht diesen Rassismus und diesen Neid, den es bei uns gibt. Also die Menschen, die dann zwar im Low-Budget-Segment arbeiten, aus Indien, Bangladesch, Sri Lanka, verdienen in unseren Augen relativ wenig. Aber ein Freund von mir, der ist Driver, fährt die Arbeiter zu den Baustellen, holt die ab und verdient 500 Euro im Monat und 400 schickt er nach Indien. Der ist nach 6 Jahren jetzt nach Indien zurück, hat inzwischen 2 Kinder, wohnt in einem wunderschönen Haus und ist King of Currywurst in Indien, weil in Indien alles wieder ganz anders läuft. Es ist eine Chance für ganz, ganz viele Menschen auch. Und dass die da alle geknechtet werden, da stimmt vieles nicht. Da gibt es keinen Mindestlohn, da gibt es keinen TÜV, da gibt es keine Arbeitsaufsicht. Weil es in diesen Ländern, in Indien, Sri Lanka und am Golf und in nicht-westlichen, nicht-europäischen Ländern diese Sachen halt einfach nicht gibt. Das ist nicht gut, aber wie das dargestellt, dass die alle geknechtet werden, so ist es definitiv nicht.
Okay, es gibt ja die Berichterstattung, die das so ein bisschen abbildet. Vor allem, da ging es ja monothematisch um Fußballstadien, um die Bauten, um quasi alles, was um Fußball rumgeht. Aber du hast auch gesagt, wahrscheinlich sind deine Empfindungen auch so, weil du eben das Privileg hast, als Europäer da zu leben. Und wahrscheinlich muss man da so ein bisschen differenzieren. Aber das sind ja deine Erfahrungen, die du vor Ort gemacht hast. Warum bist du denn dann trotzdem wieder in Wuppertal gelandet?
Ich war in Katar und nachdem es mir da so gut gefallen hat, habe ich dann nach den ersten 2 Wochen mal kurz laut darüber nachgedacht, wie wäre es in diesem Land zu leben. Und nach einem Monat war klar, dass ich eigentlich nach Katar auswandern möchte. Und habe dann mehr oder weniger, das hat mir mein Mann gesagt, dass, wenn du denkst, dann gehen wir halt nach Katar. Und in diesem ein Jahr, zum Ende dieses Jahres, als ich in Katar war, ist leider... sind die ganzen Nachbarstaaten, also wie Saudi-Arabien und Vereinigte Arabischen Emirate, haben Katar ja boykottiert aus politischen Gründen. Richtig nachvollziehen können die das, glaube ich, nicht und Katar nicht und sonst niemand, weil es war total strange. Darauf sind natürlich viele Projekte, die ich vorbereitet habe, an denen ich gearbeitet habe, im Entertainment-Bereich, also für Hotels, Dinner-Shows und Party-Konzepte, die ich vorbereitet habe und im Auftrag der Hotels gemacht habe, erstmal auf Eis gelegt worden. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich wieder zurück nach Wuppertal. Und als ich hier war, ist mir dann schon bewusst geworden, dass es sehr egoistisch war von mir, weil mir hat es ja unheimlich gut gefallen. Mein Mann hätte es nicht so gut gefallen. Meine 5 Hunde hätten in dieser Hitze wahrscheinlich eine totale Krise gekriegt. Das hätte gar nicht funktioniert. Und als ich dann wieder im Schloss war, habe ich gedacht, oh mein Gott, was für eine bekloppte Idee. Das ist das schönste Haus der Welt. Wuppertal ist, das muss ich ehrlich sagen, jetzt nicht die aufregendste Stadt der Welt, aber es ist eine wunderschöne Stadt. Und es ist eine Stadt, ich habe sehr lange gebraucht. 22 Jahre habe ich immer gesagt, ich wohne und arbeite in Wuppertal und lebe in Köln. Inzwischen kann ich ganz klar sagen, ich lebe in Wuppertal und das sehr, sehr gern.
Gibt es denn darüber hinaus noch Pläne, irgendwann wieder auszuwandern oder sagst du jetzt Wuppertal für immer?
Ganz definitiv Wuppertal für immer. Wer einmal in Schloss Wuppertal war und sieht, wie wir es uns da schön gemacht haben, wie mein Garten, das ist nämlich so primär mein Projekt, mit 100.000 Lilien blühen wird, ganz bald, die wachsen nämlich gerade wie bekloppt, der kann das verstehen. Ich bin inzwischen eben auch nicht mehr so jung, dass ich jede Nacht auf die Rolle muss und dass ich permanent durch die Gegend jette, ganz abgesehen davon, dass ich glücklicherweise meinen Beruf ja auch so darstelle, dass ich jetzt im Herbst und im Frühjahr wieder in der Schweiz ein Projekt habe. Das heißt, da darf ich dann auch nach Zürich und in Zürich sein die ganze Zeit, was sehr schön ist. Und demnächst in Saudi-Arabien eine Produktion machen werde. Das heißt, dadurch, dass ich natürlich in Katar und in Bahrain und in Saudi-Arabien Freunde habe, bin ich auch öfter da. Und daher muss ich da nicht hin auswandern. Es reicht dann immer so 1-2 Wochen da zu sein, Freunde zu sehen und Spaß zu haben.
Hasi, ich habe so den Eindruck, dass du sehr positiv durchs Leben gehst, so durch alles. Woher kommt das? Habe ich einen richtigen Eindruck von dir?
Auf jeden Fall. Ich bin glücklicherweise unzerstörbar optimistisch. Ich stehe morgens auf und öffne die Augen und sage El Hayat Jamila, das heißt, das Leben ist schön auf Arabisch. Und genauso sehe ich mein Leben und das sehe ich eigentlich schon immer so. Also mir kann nichts was anhaben, weil alle Probleme sind dafür da, gelöst zu werden. Und ich bin schon auch unter der Sonne des Glücks geboren, weil in meinem Leben die meisten Sachen einfach total gut funktioniert haben. Das, was ich mir gewünscht habe, ist in Erfüllung gegangen. Ich bin jetzt 37 Jahre mit meinem Mann zusammen, was einfach auch großartig ist. Habe Erfolg im Beruf, habe dafür auch sehr, sehr viel gearbeitet, muss man schon sagen. Und jetzt, wo ich bin 57 und seit ich 52 bin, arbeite ich nur noch halb bis ein Viertel so wie früher und es funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich lebe gerne, also meine Work-Life-Balance war früher sehr, sehr gut. Ich habe zwar zwischen 12 und 18 Stunden gearbeitet, aber es hat einfach, das war mein Leben und das war das, was ich allen Menschen, gerade jungen Menschen, wünsche, dass die eben auch was finden, was ihnen so viel Spaß macht, dass Arbeit nicht dafür da ist. Also Arbeit nichts Negatives ist, um sein Brot und seine Miete zu verdienen, sondern das, was das Leben ausmacht. Dann kann man auch verdammt gut glücklich werden.
Was machst du denn, wenn du nicht arbeitest?
Ich bin lesesüchtig. Neben den Schuhen gibt es noch eine andere Sucht, das sind Bücher. Ich lese extrem viel und es passiert dann schon mal, dass ich morgens wirklich mein Buch nehme und den ersten Tee trinke und plötzlich wird es abends dunkel und ich habe nichts anderes gemacht, als mit meinen Hunden auf dem Schoß und an meinen Füßen in meiner Leseecke zu sitzen und zu lesen, was gerade so spannend war und ich konnte nicht aufhören und konnte aus der Welt nicht abtauchen. Also mein Mann kommt dann immer und sagt, hallo, klopf, klopf, kann ich mal in dieser Welt, kommst du mal in die richtige Welt? Und manchmal tue ich es einfach nicht. Manchmal bleibe ich da und genieße es. Und ich arbeite natürlich unglaublich viel im Garten. Also ich arbeite sehr, sehr viel. Ich baue auch ständig um und renoviere und recycle Möbel. Ich finde so Upcycling Sachen ganz, ganz toll. Ja, wird ständig umgeräumt, neu gefliest, neue Farben an die Wände und der Garten, der sehr arbeitsintensiv ist. Das liebe ich einfach. Also ich bin sehr umtriebig, ich bin nicht jemand, der dann irgendwie den ganzen Tag im Bett vorm Fernseher liegt. Okay, manchmal gibt es schon so Sachen, dass ich dann eine kleine Seriensucht entwickelt habe. fürchterlich, aber großartig. Ja, wenn ich nicht arbeite, genieße ich das Leben. Das tue ich aber auch, wenn ich arbeite.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall, wo du sagst, ein Ziel, das sich vielleicht viele nehmen, wobei es vielleicht gar nicht so einfach ist. Bei allem dem, was macht dich denn besonders glücklich in deinem Leben?
Ich glaube, ich bin am meisten glücklich, dass ich das tun kann, was ich möchte. Dass ich einfach entscheiden kann, wenn ich morgens aufstehe, mache ich jetzt dies oder jenes oder ja, To-Do-Listen habe ich noch nie richtig viel mit anfangen können, weil ich es ja sowieso nicht geregelt kriege, die abzuarbeiten, weil ich übernehme ja an dem Tag, morgens mache ich halt das und das und das und am Ende des Tages habe ich ganz, ganz viel gemacht, unterschiedlichste Dinge und meistens nicht das, was ich mir morgens vorgenommen habe und das ist großartig, das kann ich jetzt, ich habe ja 30 Jahre lang in Spitzenzeiten 180 feste Mitarbeiter gehabt, die von mir abhängig waren und Arbeit vorbereitet werden musste und hat ja die Verantwortung für die und das habe ich nicht mehr, weil wir eben keine Mitarbeiter mehr haben. Ich mache alles, was ich mache, jetzt alleine und habe bei den Kostümen zwischendurch Freunde, die mir helfen oder ehemalige Mitarbeiter, die mir dann helfen. Aber ich habe keine Fremdbestimmung mehr und das macht mich am glücklichsten. Also ich kann im Prinzip das machen, was ich möchte, wann auch immer ich möchte.
Ich meine, ein Punkt auf deiner nicht vorhandenen To-Do-Liste war ja heute der Elbertalk hier bei Radio Wuppertal. Da können wir jetzt auf jeden Fall tatsächlich schon ein Häkchen hintermachen, lieber Hasi. Vielen Dank, dass du da warst.